Wunderschönen guten Morgen. Geht's euch gut? Ja, okay, gut. Ich frage mal wieder so Skala 1 bis 10. 12, gut. Das hört sich schon gut an. Okay, Anstiftung zur Dankbarkeit. Also ich meine das echt ernst, ne? Also dieses mit diesem Anstiften. Ich finde das cool, wenn wir uns immer mehr gegenseitig darin anstiften, dankbar zu sein. Und vielleicht sogar auch nicht nur uns untereinander, sondern auch so unser Umfeld, wo wir uns so bewegen. Ne? Statt so die Klagen und was alles schief und schlecht ist und wer alles Schuld hat und die Regierung und überhaupt und so weiter. Ne? Statt einfach mal dagegen zu halten, so, ey, das Leben ist cool, das Leben ist großartig, seid dankbar. Wir sind dankbar. Ich bin dankbar für dies, bin dankbar für das, bin dankbar für meine Familie. Und gestern Morgen waren unsere Kids bei uns, Wohnzimmer voll, haben wir toll gefrühstückt zusammen. Da bin ich einfach dankbar für. Ich genieße solche Augenblicke. Und du wirst merken, je mehr du wirklich ganz bewusst in diese Dankbarkeitsfokus gehst, in diesen Dankbarkeitsmodus, will ich mal fast sagen, du merkst einfach, dein Leben verändert sich. Du guckst positiver aufs Leben, du bist fröhlicher, du hast mehr Freude am Leben, bist erfüllt, zufrieden. So, wie ging es dir die Woche mit Dankbarkeit? Wo hattest du Engpässe, so wie Matura erzählt hatte, so, ne, wo dann so... Und dann sich mal zu fragen, warum denkst du denn so? Ja, wie ging es euch damit die Woche? Wäre ja mal spannend so zu hören. Cool. Also bleiben wir dran, wir ermutigen uns weiter gegenseitig. Thema Dankbarkeit. Als Christen ist uns ja wichtig, wir haben das schon so ein bisschen gehört, die Matura hat das ja so ein bisschen Einblick gegeben in ihr, was sie da so bewegt, ne? Was man so alles tun sollte als guter Christ, ne? Und wie man sich darum bemüht. Und jetzt heute hast du mir eine Vorlage gegeben, da will ich natürlich jetzt intensiv ausweiten. Dankeschön. Ja, so, wir sind so in diesem Modus zu denken, so, wir leben ja für Gott und wir wollen einige gute Dinge tun für Gott, weil Gott soll ja auch froh sein mit uns, mit unserem Leben und so weiter und wir wollen ein gutes Leben führen im Willen Gottes und so weiter. Und das kann manchmal ganz schön stressig sein. Und irgendwann habe ich mir mal überlegt, andersrum zu denken. Nicht zu denken, was kann ich für Gott oder was soll ich alles so tun für Gott, sondern einfach nur dieser Gedanke, Gott will gelebt werden. Gott will gelebt werden. Eigentlich ist das der ganze Punkt, um den es geht. Gott will gelebt werden. Und in unseren ganzen Bemühungen, das Gute und das Richtige zu tun, machen wir uns selbst oft ganz klein. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, ich möchte dir sagen, du bist viel größer, als du denkst. Ich möchte dir sogar sagen, was auch immer du über dich selbst denkst, du bist immer größer als das, was du über dich selbst denken kannst. Weil du bist ein einzigartiger, genialer Gedanke Gottes. Nur das fällt uns oft nicht auf, das ist nicht in unserem Blickfeld drin, weil wir uns messen an dem, wie wir denken, wie wir sein sollten und was wir alles schaffen und gut schaffen oder nicht gut schaffen, weil wir unsere Begrenzungen haben. Aber ich möchte dich ermutigen, du bist nicht das, was du über dich selber denkst. Du bist viel größer als das. Ein einzigartiger, genialer Gedanke Gottes. Und darin möchte ich eintauchen heute Morgen in uns ein paar Gedanken, die uns vielleicht ein bisschen mehr nochmal wieder den Horizont noch etwas weiter öffnen dafür. Ich möchte mit euch mal einen Text durchgehen aus dem Römerbrief. Und zwar heißt es dort im Römerbrief Kapitel 12, Vers 2. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in neuer Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Also letztendlich, um es erstmal kurz zu sagen, wir gehen gleich nochmal auf diesen Text ein, es geht um unsere Beziehung mit Gott. Wie wachsen wir hinein in das, was Gott für uns hat? Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wir hatten uns letzte Woche darüber unterhalten, wie entsteht eigentlich Großzügigkeit? Ja, wir haben uns das ja so als einen Wert gesetzt und dann haben wir uns so ein paar Gedanken gemacht und ein zentraler Punkt war, das Gesetz wurde uns durch Mose gegeben, Gnade und Wahrheit aber ist uns durch Jesus Christus geworden. Das Gesetz, also erstmal nochmal dieser Gedanke, das Gesetz ist also irgendwie das, was uns sagt, was gut und böse und richtig und falsch ist. Und irgendwie steckt es in uns drin, dieses Programm, dieses Bemühen, das Gute und das Richtige tun zu wollen. Ich bin neulich wieder bei meinem Bibellesen so über eine Stelle gestolpert im Matthäusevangelium. Da sagt Jesus, da war Jesus mit seinen Jüngern so unterwegs und Matthäus, warte mal, wo waren das? 16. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs und sind mit dem Boot irgendwo hingefahren und dann sagt er plötzlich zu denen so völlig unvermittelt: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Ist dir schon mal aufgefallen? Hast du schon mal gelesen? Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Und die gucken sich gegenseitig an und denken, oh Mann, wir haben das Brot vergessen. Jetzt haben wir einen Anschiss gekriegt. Ja. Haben sie gedacht, sie hätten einen Anschiss gekriegt, weil sie das Brot vergessen haben. Mann, so ist, Mensch, kannst du denn nicht dran denken? Nee, du hättest dran denken sollen. So geht das ja dann immer. Ne? So, nee, du hättest da dran denken sollen. Ja, ich habe dich doch noch erinnert, weißt du noch? Und da hast du es wieder vergessen. Aber Jesus meinte gar nicht, ob sie das Brot vergessen haben, sondern er meinte was ganz anderes. Was meinte er denn, wenn er sagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer? Ich meine, Sauerteig, die meisten von uns kennen das gar nicht mehr, was das ist. Ne? Das nimmt man zum Brotbacken. Und wenn das Sauerteig im Brot drin ist, dann wird das ganze Brot davon eben durchsäuert. Das ist der ganze Punkt. So, aber was ist denn jetzt der Sauerteig der Pharisäer? Die Pharisäer waren doch auch, waren Menschen wie du und ich. Manchmal hat man so ein Etikett, Pharisäer, das waren irgendwie so Heuchler, alles Heuchler, schlechte Leute. Aber die Pharisäer waren keine Heuchler per se, die waren einfach, das waren Menschen, die von dem genau demselben Bedürfnis angetrieben waren wie du und ich. Sie wollten das Gute und das Richtige tun. Und ihr Verständnis davon war, dass das nur geht durch das Gesetz. Darin waren sie sehr, sehr streng. Sehr streng. So, was ist der Sauerteig der Pharisäer? Der Sauerteig der Pharisäer ist genau dieses Bedürfnis, das Gute und das Richtige tun zu wollen und dabei sich nach den äußeren Maßstäben des Gesetzes zu richten. Jetzt sagst du vielleicht, ja, wir sind ja heute anders drauf, das ist nicht mehr so unser Thema. Und doch behaupte ich, es ist unser Thema. Und zwar, das Leben ist doch riesig, das Leben ist großartig, das Leben ist eigentlich ein Mysterium, es ist ein Geheimnis. Und irgendwie sind wir doch ständig darüber, mit irgendwie mehr oder weniger zu verschiedenen Phasen in unserem Leben damit beschäftigt, darüber nachzudenken, dieses Mysterium verstehen zu wollen. Und weil es so ein Mysterium ist, so ein geheimnisvolles, so viele Dinge, die wir nicht verstehen, und wir aber gleichzeitig ein Bedürfnis haben, nämlich ein Bedürfnis nach Sicherheit. Deshalb neigen wir uns dazu, ganz viele Regeln zu machen. Do's and don'ts. Das, was man tut und was man als Christ tut und was man nicht als Christ tut. Ich erinnere mich an eine Situation, da hat jemand ein Duschzeugs geschenkt bekommen. Und Duschzeugs, zum Duschen, Wasser und, ja, okay. Und manches riecht mal ganz gut, ne? Manches auch eher nicht. Ja, aber das sollte ganz, ganz toll sein. Das gab ein kleines Problem. Weißt du was? Da war ein Buddha drauf. Und weil da ein Buddha drauf stand und irgendwas von Buddha Love oder Buddha Entspannung, keine Ahnung, gab es Stress. Darf ich als Christ so ein Duschzeug benutzen? Ja, ihr lacht. Das ist mir häufig über den Weg gelaufen. In Koblenz haben wir ein kleines Restaurant, das heißt Hexenkessel. Würdest du dich trauen, in dieses Restaurant zu gehen als Christ? Ich meine, es ist ein Hexenkessel. Wer weiß, was mit dir passiert da, wenn du da reingehst? Ich mache das jetzt so ein bisschen, heb das ein bisschen auf die Schippe, aber sind wir mal ganz ehrlich, es gibt ganz viele solche Dinge, wo wir unsicher sind, was darf ich und was darf ich nicht und was macht es, wenn ich mich damit beschäftige? Könnt ihr jetzt eine ganze Latte von Dingen aufzählen, die uns da immer wieder so begegnen und beschäftigen, aber das lenkt dann zu sehr ab, dann seid ihr nur noch damit beschäftigt. Also, wir wollen ein bisschen bei unserem Thema bleiben. Ja? So, irgendwo das sich Regeln zu geben, das verschafft mir ja eine Sicherheit, weil wenn ich die Regel einhalte, sagt die Regel mir, du bist okay. Und das ist das Problem vom Gesetz. Wenn du das Gesetz einhältst, sagt dir das Gesetz, du bist okay. Deswegen sagt die Bibel dann, der Buchstabe des Gesetzes, der tötet. Wie, der tötet? Der sagt doch mir nur, ich bin okay. Ja, das Problem ist, oder das Thema ist, die Regel, die du einhältst, die sagt dir, du bist okay. Was ausgeblendet wird, sind die vielen Dinge, die du nicht einhältst. Aber hier ist eine Regel, die sagt dir, du bist okay und gibt dir ein gutes Gefühl. Ja, ich habe regelmäßig meine Bibel gelesen, ich habe so und so viele Stunden in der Woche gebetet und so weiter und ich tue dies nicht und tue das nicht. Was ist denn verkehrt daran? Das Problem ist, es ist nicht die Beziehung mit Gott, die dir sagt, du bist okay. Es ist die Regel, die dir sagt, du bist okay. Und weil es nur die Regel ist, die dir sagt, du bist okay und nicht die Beziehung, schneidet es dich ab von der Beziehung. Du brauchst die Beziehung nämlich dann gar nicht mehr, weil du brauchst nur das Gesetz. Und das ist das Problem. Und was Gott eigentlich will, ist, dass wir erkennen, was gut und richtig ist für uns, dass wir es selbstständig erkennen. So, das heißt jetzt Gnade und Wahrheit. Und ich möchte, dass das einfach drin ist bei uns, dass wir das verstehen. Wenn es heißt, das Gesetz wurde durch Mose gegeben und Gnade und Wahrheit ist uns durch Jesus Christus geworden, heißt ganz klar und deutlich, Jesus hat das Gesetz erfüllt und hat es durch Gnade und Wahrheit ausgetauscht. Und das ist der Rahmen, den er uns jetzt zu leben gegeben hat. Und im Klartext, um das auch nochmal auf den Punkt zu bringen, du kannst aufhören damit, dir den Stress zu machen, ein guter Mensch zu sein. Warum? Jesus ist für dich der gute Mensch geworden und gewesen, der du nie schaffst zu sein. Ist das cool? Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, ey, es gibt Hoffnung für dich. Die klassische Frage, die dann immer kommt, jedes Mal, wenn wir über dieses Thema sprechen, wenn das jetzt so ist, können wir dann jetzt einfach drauf losleben und drauf lossündigen? Ich setze noch einen drauf, sollten uns das auch nochmal zu Gemüte führen, Römerbrief Kapitel 8, Vers 1. Müssen wir denn nur noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Liebes Kind Gottes, diesen Satz, den solltest du morgens, mittags, abends schlucken, kauen, meditieren, nachdenken, so stark verinnerlichen, bis endlich diese Freude in dir aufkommt und sagt, ja, so ist es. Und du spürst, es gibt keine Verurteilung mehr. Du musst es spüren können. Sieh, wenn Wahrheit ist für uns Westeuropäer ja sehr stark, wie soll ich mal sagen, intellektuell, gedanklich behaftet. Ja, wir denken gerne in Konzepten. Wahrheit. Was ist Wahrheit? Kann man philosophisch definieren. Dann haben wir ein Konzept und sagen, ja, toll, die Wahrheit. Aber philosophische oder theologische Konzepte, die tun nichts. Die tun gar nichts. Die machen nichts mit dir. Die haben keine Kraft. Wahrheit ist auch nicht etwas, was ich studieren kann, rein kopfmäßig, theologisch oder philosophisch. Wahrheit ist etwas, was du erfahren musst. Die Wahrheit ist etwas, dem du begegnen musst. Und erst die Begegnung mit der Wahrheit, die fängt an, dein Herz und dein Leben zu verändern. Das ist das, was Jesus sagt, meint, wenn er sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. So, das ist der Punkt, um den es geht, in dieser Freiheit hineinzukommen. Und dazu möchte ich uns noch mal ein paar Gedanken mitgeben aus dem Römerbrief Kapitel 12. Also nochmal, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Was heißt das? Das heißt doch dann also, ich habe jetzt doch wieder so einen Katalog, hier sind Maßstäbe der Welt, so tickt die Welt, so denkt die Welt und so soll ich ja nicht sein. Und schon bin ich wieder in so einer komischen Schleuder drin, wo ich denke, okay, was heißt das denn? Vielleicht einigen wir uns für heute Morgen einfach mal darauf zu verstehen, es hat was mit unseren Prägungen zu tun, wie wir aufwachsen. Und diese Prägung ist jetzt nicht, es geht nicht um Maßstäbe dieser Welt im moralischen Sinne, sondern die Geschichte, wie das Leben uns geprägt hat. Und das fängt ja schon in den ersten Lebensjahren an. Man sagt, in den ersten 6 Lebensjahren, da findet die grundsätzliche Prägung statt, wie wir sie dann den Rest unseres Lebens leben. Mit verschiedenen Variationen. Richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Das heißt, es gibt einen Bereich, hier, von dem werde ich geprägt, geformt und jetzt werde ich eingeladen auf eine Veränderung. Und die heißt ganz einfach, lernt in einer neuen Weise zu denken. Aha, okay. Die Matura hat es so schön erzählt heute Morgen, ne? So festzustellen, dieser Moment, warum denke ich denn jetzt so negativ? Und was hat sie gemacht? Sie hat ihr Denken verändert. Und das ist der erste Punkt. Wir müssen lernen, unser Denken zu verändern. Denken zu verändern, ausgerichtet zu werden. Denn erst wenn wir lernen, unser Denken zu verändern, werden wir auch verändert. Das ist die Kraft, die uns verändert. Und wenn wir durch diese Begegnung mit der Wahrheit unser Denken verändern und diese Begegnung mit der Wahrheit, die Erfahrung der Wahrheit, mein Herz verändert, dann kommt Veränderung in mein Leben hinein und ich wachse hinein in das, was ich bin. Was hat es mit dieser Veränderung auf sich? Wozu brauchen wir eigentlich diese Veränderung? Nochmal. Ich will es mal einfach mit so einem einfachen Bild beschreiben. Vielleicht habt ihr schon mal diese Statue gesehen von dem Michelangelo, der David. Habt ihr das mal gesehen? So eine Figur in Rom, könnt ihr gucken. Michelangelo hat diese, das war der Bildhauer, der hat diese Figur, den David, aus einem, als Steinhauer hervorgebracht, als Künstler. Die Geschichte, da gibt es eine kleine Geschichte dahinter, nämlich der Michelangelo, da gab es einen riesigen Felsbrocken, Felsstein, der da in so einem Gebäudekomplex immer wieder rumlag. Und niemand hat diesem Felsblock Beachtung geschenkt. Der lag immer nur darum. Und eines Tages hatte Michelangelo diese Idee, den David daraus zu machen. Also nahm er diesen riesigen Steinblock und was hat er gemacht? Eigentlich hat er nur das entfernt, was nicht zu David gehörte. Und das ist eigentlich das Bild von Veränderung. Veränderung ist nicht ein... Michelangelo hat den David in diesem Steinblock gesehen. Jeder andere hat immer nur einen Steinblock gesehen. Aber David hat nicht einfach nur einen Steinblock gesehen, er hat den David da drin gesehen. Und so fing er an, diesen Steinblock so zu bearbeiten, alles nur wegzunehmen. Er musste nichts hinzutun, er musste nur wegnehmen, was nicht zu David hinzugehörte. Bei Erneuerung des Sinnes, unserer Veränderung, geht es letztendlich darum, dass Gott in uns zum Vorschein kommt. Dass das Wesen Gottes, das bereits in dir ist. Du musst dich nicht verändern, um das Wesen Gottes in dir zu schaffen oder hervorzubringen. Das ist schon lange da. Deshalb sagte ich anfangs, du bist viel, viel größer, als du denkst. Das Wesen Gottes ist in dir. Du bist im Ebenbild Gottes geschaffen. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann hat Gott dich durch seinen Geist gezeugt. Und bekanntlich ist in dem Samen die ganze DNA und das ganze Wesen des neuen Lebewesens drin. Das Wesen Gottes ist bereits in dir. Und deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, sich anzustrengen, ein guter Mensch zu sein, christlicher Mensch zu sein. Vielmehr fängt die Veränderung damit an, und dahin verändere ich mein Denken, zu merken, dieses Leben lebt bereits in mir. Nicht nur ist Jesus der gute Mensch gewesen, der ich nie sein kann, sondern das Wesen Gottes, so wie Gott ist, das ist schon in mir. Und alles, was es braucht, ist, dass ich mit Gott gehe und merke, okay, es gibt Möglichkeit, es gibt Veränderung. Und jede Begegnung mit Wahrheit, jetzt sind wir wieder bei der Wahrheit, jede Begegnung mit Wahrheit bringt ein Stück dieser Veränderung hervor, bringt ein Stück mehr von dem David in dir hervor, von dem Wesen Gottes in dir hervor. Damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas der Wille Gottes ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen hat. Was denkst du, woran Gott Freude hat? Was denkst du? Gott hat Freude daran, wenn sein Wesen in dir sich entfalten darf. Wenn sein Wesen in dir aufblühen darf. Daran hat Gott Freude. Und ob es vollkommen ist. Ach, da haben wir es doch wieder. Ne? Jetzt sind wir doch wieder da. Wir müssen doch vollkommen sein. Perfekt. Darf ich euch ein bisschen entspannen? Das Wort, was hier mit vollkommen übersetzt wird, heißt eigentlich Ziel. Es bedeutet Ziel. Ihr sollt zielig sein, nicht vollkommen. Vollkommen heißt, am Ziel angekommen zu sein. Und das Ziel ist, dass das Wesen Gottes in dir Gestalt gewinnt. So, und wenn du mit Gott unterwegs bist, wenn du das verstehst, okay, ich muss jetzt nicht mehr gut sein, um von Gott anerkannt zu werden, sondern ich bin schon gut, weil Christus in mir lebt und weil Jesus der gute Mensch für mich war, der ich nie sein kann. Aber er ist es für mich und er ist in mir und deshalb bin ich gut. So, und wenn ich jetzt der Wahrheit begegne, dieser Wahrheit, ich bin geliebt von Gott, es gibt eine bedingungslose Liebe, ich bin geliebt von Gott und weil ich von Gott geliebt bin, 1. Johannesbrief, Kapitel 4, das ist die Liebe. Nicht, dass wir uns anstrengen, Gott zu lieben, sondern dass er uns zuerst geliebt hat. Dass ich seine Liebe empfange. Und da sind wir wieder bei einer Erfahrung, die ich mache. Und diese Erfahrung, in dieser Erfahrung spüre ich, ah, das tut mir gut. Oder ich spüre in dieser Erfahrung, wenn ich mit etwas zu tun habe, oh, das tut mir irgendwie nicht so gut. Das ist nicht stimmig, das passt nicht zu mir. Und dann kann ich ein Stück zurücktreten und überlegen, okay, passt das noch zu mir? Und vielleicht treffe ich dann irgendwann die Entscheidung zu sagen, nee, ich mache das nicht mehr. Ich lege das ab. Dann tue ich das aber nicht, weil das Gesetz mir das sagt, sondern tue ich es aus einer Begegnung mit der Wahrheit heraus. Und dafür, damit das funktioniert, dafür hat Gott uns diesen Raum der Gnade gegeben, Veränderung zu erleben. Du bist ein wunderbares Wesen. Du bist ein hochintelligentes Wesen. Wer glaubt von sich, dass er ein hochintelligentes Wesen ist? Mal Hand aufs Herz. Hallo? 3, 4, 5 Leute. Immerhin. Na, Gott sei Dank. Ja, aber das ist doch so ein Punkt, gell? Da glauben wir eher, was so die Lebenserfahrung uns vermittelt. Was der Vergleich mit anderen Leuten uns vermittelt. Also so intelligent wie der bin ich nicht, also bin ich kein hochintelligent. Nee. Du bist ein hochintelligentes Wesen. In der letzten halben Stunde, während du hier so gesessen hast, hat dein Körper 150 Liter Blut durch deinen Körper gepumpt. Hast du es gemerkt? Nee, ne? Hast gar nicht gemerkt. Das macht er aber. Das Herz pumpt ca. 5 Liter Blut in einer Minute durch den Körper. Das ist cool, oder? Und die Blutbahnen in deinem Körper, die sind fast 100.000, Entschuldigung, warte mal, wo habe ich denn das stehen? Doch, 100.000 Kilometer lang. Und dein Körper macht das alles. Übrigens, hast du gerade geatmet? War es anstrengend? Musstest du dich überwinden? Passiert automatisch, gell? Passiert total automatisch. Du denkst nicht darüber nach. Warum? Weil du Teil von einem hochkomplexen, hochintelligenten System bist, das deinen Körper steuert. Und ich denke, es lohnt sich mal darüber so nachzudenken. Ja? Pro Sekunde sterben in deinem Körper ca. 25 Millionen Zellen ab. Oh, weia. Jetzt wissen wir, woraus es kommt, ne? Mit dem Älterwerden. Ja, aber der Punkt ist der, der Körper produziert gleich an Zeitraum wieder 25 Millionen neue Zellen. Wusstest du das? Deshalb sagte ich, du bist ein hochintelligentes Wesen. Das passiert alles in dir und das ist dir aber auch nicht mal bewusst. Ich habe eine interessante Folie gefunden von einem Vortrag, die habe ich mir ausgeliehen von jemand. Und zwar, wie oft denn eigentlich so die Zellen in unserem Körper oder die Organe erneuert werden durch diese Zellerneuerung. Und zwar, fangen wir mit der Leber an. Alle 6 Wochen hast du eine neue Leber. Alle 6 Wochen sind sämtliche Zellen aus der Leber ausgetauscht durch neue Zellen. Alle 3 Monate werden deine Knochenzellen erneuert. Ja? Der Körper produziert immer wieder neue Knochenzellen. Dein Blut, alle 4 Monate wird es komplett ausgetauscht durch neue Zellen. Deine Haut, einmal im Monat. Immer so schade, ne? Warst im Urlaub, warst schön braun, dauert nicht lange, alles wieder weg. Warum? Ganz einfach. Weil der Körper die Zellen wieder erneuert. Nach einem Monat spätestens ist Schluss. Ja, da ist alles weg. Sogar die DNA des Körpers wird erneuert alle 2 Monate. Dein Gehirn sogar. Oh, es besteht Hoffnung. Sogar dein Gehirn wird erneuert einmal im Jahr. So, das. das geschieht ohne dein Zutun, während du einfach nur bist. Und deshalb sage ich dir noch einmal, du bist ein hochkomplexes und hochintelligentes Lebewesen. Diese Prozesse, die so enorm komplex und kompliziert sind, laufen permanent in deinem Körper ab. Du atmest nicht. Du wirst geatmet. Es atmet in dir. Das tust du doch nicht bewusst. Das geschieht einfach. Weil Teil von dir in dir eine hochkomplexe Intelligenz ist, die diese ganzen Körperprozesse steuert. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn es jetzt wirklich so wäre, vielleicht, nein, es ist tatsächlich so, wenn es wirklich so ist, nehmen wir mal die Leber, lassen wir das Gehirn weg, okay? Nehmen wir die Leber. Jetzt heißt es, die Leber wird alle 6 Wochen durch neue Zellen erneuert. Jetzt hast du aber einen Leberschaden. Wird der automatisch repariert? Nein. Warum nicht? Weil die Informationen, die in der Zelle sind, an die nächste Zellgeneration weitergegeben werden. So, wenn die Information in der defekten oder kranken Zelle eben entsprechend ist, krank, defekt, gibt sie genau diese Krankheitsinformation an die nächste Zelle weiter. Es ist eine neue Zelle, aber das Programm der Krankheit wird fortgesetzt, weil die Information von einer Zellgeneration zur nächsten Zellgeneration weitergegeben wird. So, was hat das jetzt mit uns zu tun? Spannende Frage, was hat es mit uns zu tun? In unserem Herz, in unserem Inneren sind genau diese Programmierungen, wie sie in einer Zelle sind. Wir erleben zwar Begegnungen mit Gott, aber je nachdem, wie intensiv diese Begegnung mit Gott ist und wie konsequent ich diese Begegnung mit Gott für mich weiter festhalte und pflege und praktiziere, wird etwas in meinem Herzen verändert oder nicht. Und diese veränderte, entweder wird eine veränderte Information weitergegeben und mein Leben entwickelt sich weiter, oder dieselbe Negativüberzeugung zum Beispiel. Überzeugungen sind solche Dinge. Eine Überzeugung, oh, ich kann das nicht. Die anderen sind alle besser als ich. Dieses ständige sich vergleichen mit anderen, was du kannst und was du nicht kannst, ist ein Programm, ist eine Überzeugung. Und du lebst diese Überzeugung weiter, gibst sie immer wieder weiter in deinem Herzen. Und diese Überzeugung kreiert eine Kraft. Und gemäß dieser Kraft lebst du dein Leben. Und das möchte ich gerne nochmal eine Station vertiefen. Und zwar schauen wir dazu in das Markus-Evangelium. Markus-Evangelium, Kapitel 4. Das zentrale Organ in unserem Leben, wo Veränderung herkommt und entsteht, ist dein Herz. Die Bibel sagt in Sprüche, Kapitel 4, Kapitel 3 oder 4, mehr als alles, was du sonst bewahrst, behüte dein Herz, achte auf dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Also dein Leben ist nicht abhängig von dem, was außen passiert, sondern dein Leben ist abhängig, wie dein Leben verläuft, ist abhängig von dem, was in dir passiert. Das ist ein wichtiger Punkt zu verstehen, weil wir sind so darauf programmiert, die Veränderungen im Außen zu suchen oder die Ursache für Veränderung im Außen zu suchen. Ja, wenn ich den neuen Job habe, wenn ich diese Schmerzen nicht mehr habe, wenn meine Frau mich besser behandeln würde, wenn mein Mann besser mehr auf mich aufpassen würde oder. Ja, wir haben immer diese Wenn-Danns. Wenn das und das wäre, dann würde es mir besser gehen. Die Wahrheit ist aber die Veränderung, die du suchst, die du dir wünschst, die entsteht in deinem Herzen und nicht außen. Und wenn sie in deinem Herzen nicht entsteht, wird sie überhaupt nicht entstehen in deinem Leben. Und das ist der Punkt, den es gilt zu verstehen. Und deswegen lass uns das nochmal anschauen. Jesus erzählt im Markus-Evangelium ein Gleichnis, und zwar das Gleichnis vom Sämann. Und er sagt, Gott ist wie so der Sämann, der die Saat ausstreut. Und es gibt Saat, die fällt auf den Weg. Es gibt Saat, die fällt auf felsigen Boden. Und es gibt Saat, die fällt in einem Bereich, da sind viele andere Pflanzen, Dornen, Disteln, Unkraut, wie man das halt auch so nennt. Und dann gibt es noch Saatgut, das fällt auf den guten Boden. Und da, wo es auf den guten Boden fällt, da geht's auf und bringt Frucht. Und die Jünger, die fanden das anscheinend irgendwie, haben gedacht, okay, was ist denn das jetzt? Was willst du uns jetzt erzählen, Jesus, Meister, Rabbi? Und dann sagt Jesus, ich lese mal ab Kapitel 4, Markus Kapitel 4, Abvers 13. Aber Wenn auch ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann andere Gleichnisse verstehen, die ich noch zu erzählen habe? Ich sage das mal ein bisschen paraphrasiert, wie man so schön sagt. Wenn ihr das nicht versteht, wie wollt ihr dann überhaupt irgendwas verstehen? Weil das ist das Herzstück, um was es geht. Dein Herz. Wenn du das nicht verstehst, wie willst du überhaupt irgendetwas verstehen? Und dann erklärt er es und sagt, Vers 14, Markus 4, 14. Der Bauer, von dem ich sprach, ist derjenige, der anderen Menschen Gottes Botschaft bringt. Der Same, der auf den harten Weg fällt, meint Menschen, die die Botschaft hören, doch gleich kommt der Satan, nimmt ihnen alles weg. Die dünne Erdschicht mit dem felsigen Untergrund ist ein Beispiel für Menschen, die die Botschaft hören und mit Freude aufnehmen. Aber die jungen Pflanzen in einem solchen Boden, aber wie bei jungen Pflanzen in einem solchen Boden reichen ihre Wurzeln nicht sehr tief. Wenn sie dann wegen ihres Glaubens auf Schwierigkeiten stoßen, verfolgt werden, geben sie wieder auf. Und der mit Dornen bewachsene Boden verweist auf Menschen, die die gute Botschaft hören und annehmen, doch sie wird von Alltagssorgen und Verlockungen des Reichtums und den Verlangen nach schönen Dingen übertönt, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Der gute Boden aber meint schließlich die Menschen, die Gottes Botschaft hören, annehmen und reiche Frucht bringen. 30, 60 und 100 Mal so viel, wie gesät wurde. Jesus bezieht diese verschiedenen Beschaffenheiten des Bodens auf verschiedene Menschentypen. Das ist eine Seite, wie man das sehen kann. Man kann es aber auch so sehen, all diese Menschentypen sind in unserem Herzen drin. Es sind Beschaffenheiten des Bodens. Und warum ist das so wichtig? Was ist der Kerngedanke hier? Das Herz produziert die Frucht, die vorher in sie hineingesät wurde. Punkt. Wenn du einen Angstgedanken säst, in dein Herz reinlässt, was produziert dein Herz? Angst als Frucht. Etwas, was aus sich auslöst. Wenn du Neid, oder Neid ist ja nichts anderes als dieses Vergleichen und sich im Minus zu sehen. Ja? Wenn du dieses Negativdenken von Neid in dein Herz säst, was passiert? Genau diese Frucht entsteht in deinem Herzen. Und. Der Weg, ich will es nur kurz skizzieren, der Weg steht für Strukturen in unserem Herzen. Denkstrukturen, Denkwege, die wir zurücklegen. Und, ja, du weißt es ja selber, hast schon mal vielleicht gesehen, auf irgendeiner Wiese, ist eine schöne Wiese und mittendurch die Wiese geht diagonal rüber, geht so ein Trampelpfad. Warum? Weil keiner um die Wiese rumgeht, sondern alle nehmen diese Abkürzung. Und weil alle diese Abkürzung nehmen, ist dann Trampelpfad entstanden. Ja? So, ein Trampelpfad oder Wege im Wald. Ich bin ja hier in der Gegend aufgewachsen, ich kenne den Koblenzer Stadtwald sehr gut. Und mit der Zeit, sind da Wege entstanden, die gab es vorher nicht. Und die hat auch kein Förster oder irgendwer dergleichen angelegt. Weißt du, wie diese Wege entstanden sind? Durch Leute, die mit dem Mountainbike da lang gefahren sind, die da den Berg runtersausen. Da sind neue Wege entstanden. Ja, immer wenn du irgendwo lang gehst, wo viele Leute lang gehen, ob gehen oder fahren oder sowas, entstehen Wege. Und das ist einfach nur ein Bild für deine Denkgewohnheiten. Wenn du bestimmte Denkwege immer wieder gehst, entsteht ein Weg. Und was auf diesen Weg fällt, ist in Gefahr, verloren zu gehen. So, und das Felsige hat auch was mit Strukturen des Herzens zu tun, da wo etwas hart geworden ist in meinem Herzen. Und der Punkt ist wieder derselbe. Wir wundern uns manchmal. Manchmal haben Leute Erfahrungen mit Gott, sie blühen auf und kurze Zeit später ist nichts mehr davon übrig. Warum? Weil das, was in diese Begegnung mit Gott nicht Wurzel treiben konnte mit ihnen. Und die Dornen und Disteln sind letztendlich ein Bild für unterschiedliche Bedürfnisse, die in unserem Leben eine Rolle spielen, die uns antreiben. Unerfüllt gebliebene Bedürfnisse, unerfüllt gebliebene Themen in unserem Leben. können dazu führen, dass diese geniale Weisheit, diese hochintelligente Kraft der Saat Gottes, der Gegenwart Gottes, erstickt wird. Und ich möchte dich mit diesem Gedanken von dem, was in deinem Körper passiert, wenn in deinem Körper schon so viel wunderbare, hochkomplexe und hochintelligente Sachen geschehen, wie viel mehr in deinem Inneren durch die Gegenwart Gottes, durch das Wort Gottes, die Gedanken Gottes, die Wahrheit Gottes, diese Begegnung mit Gott, die dein Herz verändert. Und wenn ihr diesen Text in Markus Kapitel 4 weiterlest, dann sagt logischerweise Jesus gleich und hört genau hin, der Maßstab, mit dem ihr andere beurteilt, mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch gemessen werden und hinzugefügt werden. Wie empfangen wir das Wort? Wie empfangen wir diese Gegenwart Gottes? Und gleich anschließend gibt es einen Test. Die Jünger machen sich wieder auf den Weg. Und als es Abend wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern, hey, wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Markus Kapitel 4, 35. Jesus war schon im Boot und so entließen die Jünger die Menge und er stieg zu ihnen ins Boot und fuhr los. Einige andere Boote fuhren mit, doch bald darauf erhob sich ein heftiger Sturm und hohe Wellen schlugen ins Boot, bis es ganz voll Wasser gelaufen war. Also eine echt kritische Situation. Vers 37. Währenddessen schlief Jesus hinten im Boot. Das ist voll krass, oder? Ich meine, das Boot ist schon voll Wasser gelaufen. Es ist echt krass hier, richtig dramatisch. Und Jesus pennt da hinten. Währenddessen schlief Jesus hinten im Boot mit dem Kopf auf dem Kissen und in ihrer Verzweiflung weckten sie ihn endlich schließlich und riefen, ey, Lehrer, kümmert es dich denn gar nicht, dass wir hier umkommen? Jesus erwachte, bedrohte den Wind, befahl dem Wasser, schweig still, sagte er. Und sogleich legte sich der Wind und es herrschte Stille. Ich glaube, das war so eine Stille, die enorm laut war. Kennt ihr solche stille Momente? Es herrschte Stille. Und jetzt spricht er seine Jünger an und sagt, hey, was ist los mit euch? Warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr es noch nicht verstanden? Habt ihr noch keinen Glauben? Sturm? Wasser im Boot, Gefahr, ängstlich, warum sind wir ängstlich? Verstehst du nicht? Was verstehst du jetzt hier nicht, Jesus? Und Jesus fragt, was versteht ihr denn nicht? Jesus hat tatsächlich erwartet, dass sie diese Lektion über die Wahrheit, die ihr Herz verändert, auch ihre Wahrnehmung verändert, und sie in die Lage versetzen würde, auch diese Situation, diese Angst zu meistern und zu sagen, okay Gott, du bist größer als alles andere. Der Same, den Jesus gelehrt hatte, konnte nicht aufgehen. Aber jetzt in dieser Situation vielleicht, da hat er vielleicht den Boden nochmal aufgerissen, aufgepflügt, in ihr Herz bereit gemacht, dass sie diese Wahrheit empfangen können. Ich möchte uns einladen, heute Morgen einfach ganz neu, dass du Gott dein Herz ausrichtest. Und sieh, vielleicht gibt es Wahrheiten in deinem Leben, die du durchaus kennst. Ich merke es ja immer wieder mal, wenn wir über bestimmte Themen sprechen oder jemand um Rat fragt und dann gibst du ihm einen gewissen Gedanken und dann sagt jemand, ja, kenne ich. Aber du merkst, die Kraft ist nicht da. Kraft von dem, was man glaubt zu kennen aus der Bibel, ist nicht da. Und in der Wahrheit müssen wir uns trainieren, müssen wir uns üben und immer wieder neu trainieren und üben. Dankbarkeit ist ein gutes Trainingsfeld, dein Herz zu trainieren in einer bestimmten Wahrheit. Sich zu freuen, es gibt keine Anklage mehr. Und es ist die Wahrheit, der du begegnest, die du spürst, die du fühlen kannst, wo du die Kraft spürst, die dein Herz und dein Leben verändert. Und dazu möchte ich einfach einladen. Ups. Nein. Bleiben wir mal da. Gott will gelebt werden. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir bringen unsere Herzen und Gedanken jetzt zu dir. Und du kennst unsere Herzen, du kennst unsere Gedanken, du kennst unsere Bemühungen. Du siehst auch, wo wir müde geworden sind mit unseren Bemühungen. Du siehst, wo wir einfach nur nachlässig gewesen sind. Aber du möchtest uns neu begegnen. Möchtest, dass diese Kraft der Wahrheit uns neu erreichen kann und uns verändern kann. Ich möchte dich heute Morgen einladen, dass du einfach ganz neu an den Punkt gehst, wo du etwas von Gott erkannt hast und sagst, okay Gott, ich will mich dem neu stellen und ich suche diese Veränderung, die mir die Begegnung mit der Wahrheit schenkt. Danke dafür, Gott. Du bist größer, als du denkst und das Wesen Gottes will durch dich gelebt werden. Danke, Jesus. Wenn du hier bist heute Morgen und diese Art der persönlichen Beziehung mit Gott ist dir fremd, möchte ich dich einladen, ganz einfach zu Gott zu kommen, ihm dein Herz zu bringen und zu öffnen und zu sagen, Gott, ich öffne dir mein Herz, ich öffne dir mein Leben. Und du wirst es merken, wenn du in Verbindung mit Gott kommst und dich auf diese Begegnung mit ihm einlässt, verändert sich etwas in deinem Herzen und in deinem Leben. Amen.